DW Wissen
mit Judith Hartl. Schön, dass Sie dabei sind. Und heute können Sie sich auf das hier freuen. Genversuche mit Pflanzen im Naturparadies Hawaii. Die digitale Selbstvermessung boomt. Immer mehr Menschen überwachen ihren Körper rund um die Uhr. Dann der Computerspielbranche. Fehlen Programmierer und Ehrenamt bei Katastropheneinsätzen. Hawaii ist ein Naturparadies, eine Insel schöner als die andere, idyllisch, wild, romantisch und der Lebensstil dort ist relaxed und immer freundlich. Und ich wollte es im ersten Moment gar nicht glauben, als ans Tageslicht kam, dass mehrere Chemieunternehmen dort viel Land aufgekauft haben, um in aller Ruhe und Abgeschiedenheit Versuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen zu machen. Und zwar in großem Stil. Und seit das bekannt wurde und auch die Gesundheitsgefahren deutlich werden, zum Beispiel steigt die Krebsrate in diesen Gebieten dramatisch an, regt sich endlich Widerstand in der Bevölkerung. Aus Honolulu, Nicole Markwald.
Well, we're kind of looking towards Waialua. And basically we're looking at sweeping plains of either in-use agriculture.
Daniel Anthony steht an einer Straße und zeigt Richtung Norden. Links in der Ferne erheben sich die grün-grauen Berge des Mokulea Forest Reserve. Daniel zeigt auf die Felder, die an die Berge heranreichen. Sie werden landwirtschaftlich genutzt, nämlich für
all chemical experimental genetic crops.
Chemische Experimente an genmodifizierten Pflanzen, sagt der gebürtige Hawaiianer. Sein ganzes Leben hat er hier auf der Insel Oahu verbracht. Er hat eine Frau und drei Kinder und er hat eine Mission. Daniel ist Anti-GMO-Aktivist. Gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten engagiert er sich gegen den Anbau von genveränderten Lebensmitteln auf Hawaii.
There's a light patch of green. If you look over there, there's a light patch over there. That's all owned by biotech industry.
Anthony ist aktiv bei dem Verein Hawaii GMO Justice Coalition. Die Gruppe schätzt, dass die Unternehmen Monsanto, Dow, DuPont Pioneer, Syngenta und BASF zwischen 16.000 und 24.000 Hektar Land auf Hawaii besitzen bzw. pachten. Eine Fläche, in die ganz Manhattan viermal reinpassen würde. Das Land wird für Freilandtests an genmodifizierten Pflanzen genutzt. Durch das warme und feuchte Klima könne mehrmals im Jahr angebaut und geerntet werden. Besonders der Einsatz von Chemikalien bereiten Anthony und seinen Mitstreitern Sorge.
What happens here?
Hier laufen unkontrollierte chemische Tests. Ich mache mir Sorgen, weil ich nicht mal genau weiß, was hier passiert. Sie reden ja nicht darüber.
2012 hat die Gruppe den Dokumentarfilm Stop Monsanto from Poisoning Hawaii rausgebracht. Haltet Monsanto dabei auf, Hawaii zu vergiften. Poka Lainui ist Anwalt und ebenfalls in der Anti-GMO-Bewegung engagiert. Er sagt in dem Film,
hier werden chemische Experimente an genmodifizierten Pflanzen vorgenommen. Und wenn das Produkt Marktreife hat, gehen die Firmen in den Rest der Welt und verdienen Geld damit. Hawaii wird benutzt und das ist kriminell.
Marvin Schade ist Farmer. Die Testfelder von Monsanto und Co. sind in Sichtweite. An seinem Stand verkauft er heute Tomaten, Ananas, Mango und Kürbisse. Je nachdem, was gerade Saison hat.
It's a very sticky issue.
Es sei ein sehr heikles Thema, sagt Schade.
Actually, the GMOs come up once in a while.
Ab und zu werde er von Käufern gefragt, ob er genmodifizierte Produkte verkaufe, erzählt er.
Actually, the more stronger issue is like, is it organic?
Aber häufiger wollen Kunden wissen, ob er beim Anbau Pflanzenschutzmittel oder Schimmelbekämpfungsmittel einsetze. Ganz verteufeln will er genmodifizierte Pflanzen nicht und erzählt davon, wie in den 90er Jahren die hawaiianische Papaya-Industrie gerettet wurde, indem nämlich Forscher die Bäume durch eine Genveränderung gegen das Ringspot-Virus resistent machten. Daniel Anthony kann genmodifizierten Pflanzen nichts abgewinnen.
That ain't our future. Our future is.
Das ist nicht unsere Zukunft. Wir wollen lieber gute Lebensmittel anbauen, davon leben können und uns um unsere Belange kümmern.
Deshalb arbeitet er auch daran, örtliche Bauern wieder zum Anbau von Taro zu überzeugen, einer uralt Nutzpflanze, aus der das hawaiianische Traditionsgericht Poi gemacht wird. Weg von den Importen hin zu eigenem biologischen Anbau, wie er schon vor Hunderten von Jahren von den Vorfahren praktiziert wurde.
Feldversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen, das war Nicole Markwald aus Honolulu. Zählen Sie eigentlich auch schon Ihre Schritte, die Sie jeden Tag zurücklegen und vergleichen das mit Ihren Freunden? Also wer hat am meisten geschafft, wer hat sich am meisten bewegt? Und dabei wird Ihnen auch mitgeteilt, wie viele Kalorien Sie verbraucht haben und wie Ihre Herzfrequenz war. Solche kleinen Gerätchen können Sie in die Hosentasche stecken, sich ums Handgelenk packen oder Sie bekommen die Infos per App auf Smartphone. In den USA ist die digitale Selbstvermessung der Renner und die Welle schwappt natürlich wie bei so vielen Trends zu uns herüber. Wolfgang Stufflesser hat ausprobiert, wie das so ist, den lieben langen Tag unter Beobachtung zu sein.
6.993 Schritte zeigt mein Fitbit gerade an. Das ist zu wenig. 10.000 sollten es am Ende des Tages schon sein. Also muss ich wohl oder übel nachher nochmal um den Block. Fitbit, das ist ein Schrittzähler. Den habe ich den ganzen Tag in meiner Hosentasche. Er ist klein und leicht wie ein Einwegfeuerzeug, aber vollgepackt mit Technik, die die aktuelle Schrittzahl an mein Smartphone funkt. Und das sagt mir dann, hey, du bist schon fast am Ziel. Oder hebt eben den virtuellen Zeigefinger. Denn, so verspricht es die Werbung, mit jeder Entscheidung aktiver zu leben, würde ich noch ein bisschen toller.
Every choice you make to be active adds up to a healthier, more awesome you.
Dafür kostet das Teil dann aber auch um die 100 Euro. Und Schritte zählen ist nur der Anfang. Es gibt diese technischen Spielzeuge, Messgeräte für total wichtige Gesundheitsdaten in allen möglichen Formen und Funktionen. Als Pulsmesser, natürlich auch ganz ohne Spaß, als Blutzuckermessgerät für Diabetiker oder als Smartphone-App, in die ich minutiös eingeben kann, was ich am Tag so esse oder jedes Mal eine Taste drücke, wenn ich ein Glas Wasser trinke, auf das es am Ende des Tages 3 Liter sind. Solche Daten sind natürlich bares Geld wert. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis eine Krankenversicherung Kundenrabatt gewährt, die einen Schrittzähler tragen. Selbst meinen Schlaf kann ich messen, um zu sehen, wie oft ich nachts aufgewacht bin. Nach dem Motto, 5 Stunden ohne Wachphasen sind so gut wie 7 mit Rumwälzen. Und natürlich als Krönung das Anti-Slouching-Device. Slouching, das ist das englische Wort für Rumlümmeln. Und Monisha Perkash hat dagegen den Lumo entwickelt. Sieht aus wie ein Brustgurt von einer Pulsuhr, aber man trägt ihn um den Bauch. Kostet etwas über 100 Euro und kommt natürlich mit der passenden Smartphone-App, die ein Strichmännchen zeigt, das genauso steht oder vor sich hin schlumpft wie der Besitzer, erklärte mir Monisha Perkash auf einer Elektronikmesse.
As I slouch, he slouches, and as I straighten up, he straightens up. You'll see that I can track my statistics.
Und ich kriege eine Statistik, wie lange ich mich heute gerade gehalten oder rumgelümmelt habe.
How much was I in good posture, straight versus slouched?
Mit anderen Worten, sie hat das Korsett neu erfunden und die Leute zahlen freiwillig Geld dafür. Fast alle Hersteller solcher Geräte setzen auf die Integration in soziale Netzwerke. Hey, ich bin heute so und so weit gelaufen. Oder auf den Spieltrieb, wie bei meinem Schrittzähler. Da sehen alle meine Freunde, die auch einen haben, jeden Tag meine Schritte und umgekehrt. Ich werde zum Beispiel regelmäßig von Nadja geschlagen, wenn die mit ihrem Hund wieder einen langen Spaziergang gemacht hat. Die vielen Geräte zur Selbstvermessung und Selbstoptimierung lassen sich kaum noch zählen. Marktforscher sehen da gerade einen Milliardenmarkt wachsen, mit hohen Gewinnmargen, erklärt Ben Arnold von der Marktforschungsfirma NPD.
We know that design is hugely important and I think that that is actually an opportunity for technology companies and fashion companies to work together.
Das Design dieser Geräte ist extrem wichtig und ich rechne damit, dass sich Modemarken und Technikfirmen zusammentun werden. Die Technik selbst ist ziemlich günstig. Zum Premium-Produkt wird es dann durch das Louis Vuitton-Label.
The technology parts are pretty low cost, right? What makes it a premium is the Louis Vuitton label on it.
Kein Wunder, dass offenbar auch Apple das Thema für sich entdeckt hat. Schon diesen Herbst, so die Gerüchte, bringen die Kalifornier womöglich iTime auf den Markt. Eine intelligente Uhr mit eingebautem Schrittzähler und mehr. Mögliche Kunden sind alle, die mehr Geld als Zeit zur Verfügung haben, die gern sportlicher wären, als es ihr Schreibtischjob zulässt, die auf Leistung gepolt sind und in jedem Bereich das Optimum aus ihrem Leben rausholen wollen, auch bei der Gesundheit. Wirtschaftlich gesehen ein idealer Kundenkreis. Man sollte vielleicht in solche Firmen sein Geld anlegen. Dazu habe ich jetzt aber keine Zeit mehr. Schließlich fehlen mir noch mehr als 3000 Schritte zum Tagesziel. Sonst schlägt mich Nadja wieder.
Und 3000 Schritte, das dauert noch ein bisschen. Wolfgang Stufflesser war das.
Die tragende Säule unseres Zivil- und Katastrophenschutzes ist letztlich das freiwillige Engagement. Ohne Freiwillige, ohne Ehrenamtliche ist kein Staat zu machen. Und das ist eine der großen Stärken der Bundesrepublik Deutschland.
Das sagte Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, vor ein paar Tagen bei einer Veranstaltung des Technischen Hilfswerks. Und zwar über all diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, die also oft sehr viel Zeit damit verbringen, für andere Menschen da zu sein, sich für Tiere einzusetzen, für die Natur, die Umwelt oder um nach einer Katastrophe mitzuhelfen. Es sind tatsächlich mehrere Millionen Menschen allein in Deutschland, die sich unentgeltlich, aber mit viel Motivation und Engagement für die Gesellschaft einbringen. Und einer dieser vielen Freiwilligen ist Andreas Lehmann, der sich bei der Johanniter Unfallhilfe engagiert.
Für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich einen Satz Einsatzklamotten und meine Schutzausrüstung einfach im Auto liegen habe und die sind einfach immer da und wenn ein Einsatz kommt, dann geht man halt los.
Zur Ausrüstung von Andreas Lehmann gehören Verbandsmaterial und ein Defibrillator, mit dem er Menschen bei einem Herzstillstand beatmen kann. Der 29-Jährige engagiert sich bei der Johanniter Unfallhilfe. In Deutschland, aber auch bei einer Einheit der Europäischen Union, die weltweit bei Katastrophen schnell und unbürokratisch Hilfe leistet. Wenn also auf der Autobahn ein Bus verunglückt oder ein Flugzeug abstürzt und viele Mitreisende zu Schaden kommen, dann sind neben den hauptberuflichen Einsatzkräften Freiwillige wie Andreas Lehmann schnell zur Stelle. Im Mai 2013 reiste er ins Hochwassergebiet an die Elbe. Dafür wurde er in Bonn von Bundeskanzlerin Angela Merkel geehrt.
Ich grüße Sie und weiß, dass Sie nach der Devise handeln, gemeinsam sind wir stark. Und ich will noch einmal hervorheben, stark war Ihre Zivilcourage, die Sie während der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr bewiesen haben. Ich war damals sehr beeindruckt von dem, was Sie in den betroffenen Gebieten geleistet haben, wie Sie geholfen haben, die Not zu lindern, noch Schlimmeres zu verhindern. Ob es nun darum ging, Menschen zu helfen, die vom Wasser eingeschlossen waren, Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen, Dämme abzudichten, Keller leer zu pumpen oder schließlich dann auch beim Aufräumen zu helfen.
Noch größer als in den Hochwasserregionen in Ost- und Süddeutschland war die Not und Zerstörung, die Andreas Lehmann im November vergangenen Jahres auf den Philippinen vorfand. Der Taifun Haiyan hatte gerade das südostasiatische Land verwüstet. Mehr als 6000 Menschen waren ums Leben gekommen. Zigtausende wurden verletzt, hatten ihr Obdach, ihr Hab und Gut sowie Angehörige verloren. Sie waren verzweifelt, traumatisiert. Über eine Telefonnummer, die automatisch von einer Leitstelle aus alle Freiwilligen seiner Organisation anwählt, wird Lehmann im Ernstfall benachrichtigt. Bei internationalen Katastrophen wird der Elektroingenieur über einen Melder angefragt, den er am Hosengürtel trägt. Ob er gerade in diesem Moment beruflich abkömmlich ist und zum Einsatzort fahren kann, muss er mit seinem Arbeitgeber und Kollegen an der Universität Erlangen besprechen.
Das ist im lokalen Katastrophenschutz relativ kurzfristig natürlich. Für den Auslandseinsatz hat man da ein bisschen länger Zeit, innerhalb von 24 Stunden üblicherweise.
Im Idealfall kann Andreas Lehmann alles liegen und stehen lassen. Beeindruckend sei für ihn, sagt Lehmann, dass die Ehrenämtler aus den unterschiedlichsten Berufen kämen und zusammen große Potenziale an Fähigkeiten und Fertigkeiten hätten.
Wir haben Handwerker, die dann Vorschläge machen, wie wir verschiedene Probleme, die wir einfach haben, lösen können. Wir haben Spezialisten aus Krankenhäusern und so zieht sich durch die ganze Gesellschaft durch, Akademiker und Nicht-Akademiker. Und jeder hat was Spannendes beizutragen und hat Lösungsansätze, über die man alleine gar nicht zu träumen gewagt hätte.
Auf den Philippinen versorgte er mit anderen Helfern die Bevölkerung mit Wasserfiltersystemen. So konnten die Einheimischen Wasser, das möglicherweise schädliche Keime enthielt, reinigen und anschließend trinken. Bei ihren Katastropheneinsätzen werden die Freiwilligen mit viel Not und Elend konfrontiert. Voraussetzung daher physische Stärke und psychische Stabilität.
Auf der Anreise denkt man da sehr darüber nach, wie werde ich darauf reagieren. Interessanterweise ist es so, dass man erstmal, wie man es auf den Übungen gelernt hat, wirklich sein Programm abspielt und seinen Job erfüllt. Und diese Gedanken, was habe ich erlebt, wie schlecht ging es den Leuten eigentlich, die kommen dann, wenn so der Druck ein bisschen nachlässt.
So sei es wichtig, sagt Lehmann, in ein Team eingebunden zu sein, in dem jeder auf den anderen Acht gibt und die Gruppe regelmäßig am Einsatzort Gespräche über das Erlebte führt.
Und auch natürlich in der Nachsorge, wenn man wieder zu Hause ist, dass man den Kontakt hält zu den Teammitgliedern, zu anderen Leuten, die im Einsatz waren und dass man nochmal zusammenkommt, den Einsatz komplett nochmal Revue passieren lässt, bespricht, was hätte besser laufen können, was hätten wir besser machen können, aber vor allem auch ein Defusing macht, nennen wir das, dass man nochmal wirklich psychisch aufarbeitet. Hat es mich verändert? Wie hat es mich verändert? Was sind meine Eindrücke? Gibt es irgendwelche Eindrücke, die mich nicht mehr loslassen?
Nur durch offensive Verarbeitung des Erlebten lassen sich posttraumatische Belastungsstörungen wie Albträume oder Verfolgungswahn vermeiden. Andreas Lehmann sagt, dass man sich die Fähigkeiten, bei Katastrophen professionell zu handeln, antrainieren kann. Beim regelmäßigen Durchspielen großer Katastrophenszenarien.
Man hat gewisse Fähigkeiten, man hat gewisse Dinge trainiert. Und dann, finde ich, hat man auch einen gewissen Auftrag, das an die Allgemeinheit ein bisschen zurückzugeben. Insofern ist es eine stressige und anstrengende Sache, aber auch sehr entlohnend, wenn man dann sieht, man hat einen Unterschied machen können, man hat irgendwie für jemand anders die Lage besser machen können. Das ist vielleicht auch so ein bisschen was mich antreibt, wo ich sage, ja, ist anstrengend und kostet Zeit, aber gibt einem Dinge zurück, die man sonst nicht hätte, die man sich auch nicht kaufen kann, und das ist einfach schön.
Für Deutsche Welle Wissenschaft war das ein Bericht von Karin Jäger. Köln war jetzt gerade wieder Mekka für alle, die Computerspiele lieben, die gerne ihre Zeit damit verbringen, Zombies mit Pflanzen abzuschießen oder Städte aufzubauen oder über Hindernisse zu hüpfen und Monstern auszuweichen. Denn in Köln fand die weltweit größte Computerspielmesse der Welt statt. Sulfika, du warst für die Deutsche Welle dort, als die Gamescom in Köln war. Da war die Stadt voll mit jungen Menschen, denen man schon fast angesehen hat, dass sie richtige Spielefans sind.
Das waren die Zombies.
Und wo waren die Pflanzen? Jedenfalls erkannte man sie auch daran, dass sie diese riesigen Ausweise um den Hals hatten oder dass sie Tüten mit irgendwelchen Fantasy-Figuren mit sich rumschleppten. Und man hatte wirklich den Eindruck, ganz Köln dattelte und spielte plötzlich. Wie war das denn auf der Messe? War das ähnlich?
Es war wirklich wahnsinnig. Innen drin, es waren nur ganz junge Menschen, die ganz gezielt zu dieser Bühne hin mussten, dahin mussten, und die waren so richtig fixiert auf den ganzen Bildschirmen, also viele Bildschirme. Alle haben sehr lange gewartet, aber sie waren da darauf trainiert. Das ist ganz normal. Du wartest halt stundenlang, bis du dann halt ein neues Spiel ausprobieren darfst, und es war wahnsinnig.
Ja, und oft lohnt es sich. Also es kommen ja sehr, sehr viele Spieler auf den Markt. Das ist eine riesengroße Industrie. Ich meine, das muss aber auch erstmal gemacht werden. So ein Spiel muss erstmal hergestellt werden. Das ist ein ganz, ganz, ganz langer Prozess. Und ich glaube, ganz wichtig sind die Programmierer. Mhm. Wie sieht es denn da mit dem Nachwuchs aus hier in Deutschland? Denn in USA kann man ja recht viel Geld damit verdienen.
Das stimmt. Und man hat das Gefühl, dass man in Deutschland immer noch Programmierer als Geeks bezeichnet. Und das ist halt nicht so angesehen hier in Deutschland, sagt man. Und das ist ein Problem für Deutschland und für Europa. Und deswegen startet die Europäische Kommission mit verschiedenen Ländern und verschiedenen Organisationen im Moment so diese Code Initiative. Also die wollen, dass halt mehr Europäer
programmieren lernen.
Genau. Yeah.
Also jetzt nicht nur zum Beruf machen, sondern dass jeder Mensch, der irgendwie mit Computer zu tun hat, auch programmieren lernt. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut. Ich finde das halt wichtig für mein Leben, fürs Leben von meinen Kindern. Aber das sagt man auch, sagen die Experten auch. Weil Computer, die sind halt überall, in allem, was wir tun und was wir in unsere Kühlschränke, Autos, in unsere Hosentaschen, überall, im Büro.
Unser Leben ist ein großer Computer.
Genau, und man redet davon, dass es halt immer mehr wird. Und wenn man das nicht beherrscht, nichts davon versteht, dann wird man das auch nicht beeinflussen können.
Also wenn man nicht versteht, wie das funktioniert.
Genau, man muss zumindest verstehen, wie die Logik funktioniert hinter ein Computerprogramm, damit du verstehst, dass du keine Angst davor haben sollst und dass du das einen Prozess beeinflussen kannst.
Darf ich nochmal nachfragen? Du hast eben gesagt, die Europäische Kommission will jetzt eine Initiative starten. Was genau kann das sein?
Es gibt bestimmte Code-Schule.
Ja.
Sie wollen halt Leuten halt beibringen, also diese Logik, die dahinter steckt, beizubringen. Da kann man halt kleine Tiere halt programmieren, die sollen dann springen oder was weiß ich. Und im Oktober gibt es da wirklich Code Week. Und dann gibt es halt wirklich hunderte von Events durch ganz Europa. Und die wollen einfach Leute dazu inspirieren, weil es halt natürlich dieses wirtschaftliche Aspekt hat, dass man das Codieren lernt. Weil die wollen ja, dass es eine große Industrie wird. Nicht nur für lustige oder Kriegsspiele, aber auch für andere ernsthaftere Spiele.
Ja, und dass man erkennt, wie wichtig der Beruf und das Programmieren ist, dass es so ein bisschen diesen Geek-Charakter verliert.
Absolut, und dass es halt doch cool wird. Also das hat man mir gesagt vom Fraunhofer-Institut, das ist einfach nicht cool. Und ich dachte, es sei immer cool, mit Computer rumzuspielen, aber angeblich nicht hier in Deutschland.
In den USA definitiv. Und du hast gerade gesagt, dass es ja nicht nur um Kriegsspiele geht oder um Unterhaltungselektronik und um Spiele, die Spaß machen, sondern auch Spiele, die der Gesundheit dienen sollen oder die fitter machen sollen. Das ist ja auch ein großer Markt geworden. Wie war das
absolut
auf der Messe?
Das stimmt. Es gab einen sehr guten Beitrag dazu vom Max-Planck-Institut, dass bestimmte Spiele auch das Hirn zugutekommen können. Also die können halt bestimmte Hirnregionen trainieren. Und das dann kam halt die Frage hoch, ob man halt Leute, wie die zum Beispiel Demenz, unter Demenz leiden, ob man Spiele dazu benutzen könnte, um sie ein bisschen zu regenerieren, also ihre Köpfe. Ne?
Und?
Das könnte sein. Das müssen wir noch forschen. Also das so weit sind sie noch nicht gekommen. Aber es ist zumindest so weit, dass man denkt, es ist sehr möglich, weil genau gezielt die Teile des Gehirns wachsen, wenn man halt Spiele spielt. Diese Lernfähigkeit wird dadurch gefördert und auch einen Sinn für Räumlichkeiten und auch natürlich Feinmotorik. Also alle Sachen, die vielleicht im Alter halt abbauen, natürlicherweise.
Und auch bei Depressionen sollen bestimmte Computerspiele helfen, Senioren. Also auch ein ganz, ganz spannender Bereich.
Absolut, man sagt das schon jetzt, dass man weiß, dass bestimmte Leute, die unter bestimmten Krankheiten leiden, die spielen nur den ganzen Tag. Damit können sie auskommen, das verstehen sie. Und sie können sich halt darauf konzentrieren und fokussieren. Und das ist auch schon mal gut.
Und in ihrer Welt dann auch zurechtkommen
genau.
Und sich glücklich fühlen.
Ja, absolut. Etwas anderes machen und merken, dass die Übung, die sie vielleicht mit der Hand machen können, nicht sehr einfach ist. Aber wenn sie halt dann eine Guitar Hero Gitarre nehmen, damit können sie genau die gleiche Übung machen und es macht total viel Spaß. Und auch sehr viel Lärm, was auch sehr wichtig ist.
Danke. Sulfika Abani war das, unser Reporter auf der Gamescom 2014 in Köln. Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Kältewellen in den USA, Überschwemmungen und Dauerregen in Deutschland und Waldbrände in Russland. Extreme Wetterlagen nehmen seit Jahren dramatisch zu. Jetzt haben Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung offenbar einen Mechanismus entdeckt, der diese Wetterphänomene erklären könnte. Sie fanden heraus, dass Höhenwinde in der Atmosphäre, die sogenannten Jetstreams, immer häufiger ein und dieselbe Schleife um den Globus drehen. Anstatt, wie bislang üblich, die Bahnen immer wieder zu ändern. Die Folge? Die Wetterlage klebt an einer Stelle regelrecht fest und es kommt zu extremen Hitzewellen, Dürren oder zu anhaltenden Regenfällen. Welchen Einfluss der Klimawandel auf diese immer gleiche Bewegung des Jetstreams hat, ist noch unklar. Die Forscher vermuten jedoch einen Zusammenhang und stellen folgende Hypothese auf. Weil Treibhausgase für eine Erwärmung der Arktis sorgen, nimmt der Temperaturunterschied zwischen Nord und Süd kontinuierlich ab. Doch genau dieser Temperaturunterschied ist es, der den Jetstream normalerweise antreibt und ihn immer wieder seine Bahnen ändern lässt. Bewiesen ist diese Hypothese der Potsdamer Forscher allerdings noch nicht. Die Zahl schwerkranker Menschen, die zur Sterbehilfe in die Schweiz reisen, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Der Großteil von ihnen kommt aus Deutschland und Großbritannien. Das berichten Wissenschaftler in einer Studie im britischen Journal of Medical Ethics. Sie untersuchten am Institut für Rechtsmedizin in Zürich Daten von 611 Menschen zwischen 2008 bis 2012, die sich bei der Selbsttötung assistieren ließen. 268 von ihnen kamen aus Deutschland, 126 waren Briten, 66 Franzosen. Im Kanton Zürich verdoppelte sich demnach innerhalb von 4 Jahren die Zahl der Ausländer, die zum Sterben in die Schweiz gingen. Die meisten dieser Patienten waren gelähmt oder an Parkinson, multipler Sklerose oder Krebs erkrankt. Im Schnitt waren die Menschen 69 Jahre alt, die Altersspanne reichte aber von 23 bis 97 Jahren. Knapp 60% waren Frauen, fast alle töteten sich mit Hilfe eines Schlafmittels. Beim Klettern auf Bäume gehen Schlangen offenbar auf Nummer sicher. Sie klammern sich mit sehr viel mehr Kraft fest, als eigentlich nötig wäre, um nicht abzurutschen. Im Durchschnitt etwa 3 bis 5-mal so viel. Das berichten US-amerikanische Wissenschaftler in den Biology Letters der British Royal Society. Und so lautet die Erklärung der Wissenschaftler. Schlangen klettern im Gegensatz zu anderen Tieren mit reiner Muskelkraft. Das Zusammenziehen der Muskeln kostet das Tier also jedes Mal viel Energie. Andererseits könnte ein Abrutschen vom Baum lebensgefährlich sein. Dass Schlangen beim Klettern so stark klammern, legt nahe, dass für sie ein großer Sicherheitsfaktor, um ein Abrutschen und Fallen zu verhindern, wichtiger ist, als beim Hochklettern Kraft und Energie zu sparen. Denn eigentlich können Schlangen ihre Kraft sehr genau dosieren, so die Forscher.
Und das war Deutsche Welle Wissenschaft. Mein Name ist Judith Hartl und wenn Sie mehr davon haben möchten, dann ab auf dw.de/wissenschaft oder folgen Sie uns auf Twitter.